Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch nach der Kabinettssitzung. Ich begrüße dazu herzlich den stellvertretenden Sprecher der Bundesregierung, Steffen Mayer, und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und ich begrüße auch Gäste bei uns. Wir haben Vertreterinnen und Vertreter von Botschaften heute zu Gast, unter anderem Ihre Exzellenz aus dem Fürstentum Liechtenstein und Presseattachés der Botschaften von Großbritannien, Malta, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Estland und Malawi. Herzlich willkommen und Ihnen gute Erkenntnisse. Danke fürs Interesse. Wir hatten eine Kabinettssitzung, das hatte ich schon gesagt. Damit hat der Regierungssprecher das Wort.
Ja, ganz vielen Dank. Wir hatten heute das erste Vizekanzlerkabinett, das heute Morgen getagt hat unter der Leitung von Vizekanzler Lars Klingbeil. Herr Klingbeil hat bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags gesagt, die Bagger in Deutschland müssen rollen und die Faxgeräte müssen entsorgt werden. Und deshalb war es, glaube ich, ganz passend, dass die Bundesregierung heute den sogenannten Wohnungsbau-Turbo beschlossen hat. Die Bundesregierung will den Wohnungsbau ankurbeln, den Mangel an bezahlbaren Wohnungen beheben. In Deutschland wird zu teuer, zu kompliziert gebaut und es dauert alles viel zu lange. Das war der Tenor auch heute in der Sitzung. Die Bundesregierung ist nun entschlossen, daran etwas grundlegend zu ändern. Wir brauchen schnellere Genehmigungsverfahren. Das hat auch der Bundeskanzler im Mai beim Tag der Bauindustrie betont. Die heute im Kabinett beschlossenen Regelungen im Baugesetzbuch werden erheblich dazu beitragen, den Bau neuer Wohnungen zu beschleunigen. Mit dem Gesetzentwurf bringt die Bundesregierung, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, in den ersten 100 Tagen insbesondere die Einführung dieses Wohnungsbauturbos nun auf den Weg. Im Kern geht es hier um den Paragraf 246e im Baugesetzbuch. Mit dieser Regelung können die Kommunen künftig auf die Ausgestaltung eines Bebauungsplans verzichten. Das spart neben Kosten vor allem viel Zeit, oft mehrere Jahre. Und diese Regelung ermöglicht, schneller neue Wohnungen bauen zu können, Wohngebäude zu erweitern und Gebäude in Wohnraum umzuwidmen. Zudem werden befristete Regelungen Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten verlängert. Insgesamt, wie gesagt, es wird jetzt Tempo gemacht im Wohnungsbau, insbesondere auch mit dem Ziel, deutlich mehr bezahlbaren Wohnraum in Deutschland zu schaffen. Ich will kurz ergänzen, dass heute um 13.30 Uhr der Bundeskanzler zu seiner regulären Besprechung mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder zusammenkommt. Ich will der Diskussion hier nicht vorgreifen, will aber zumindest ankündigen, dass es im Anschluss der Besprechung wie gewohnt auch eine Presseunterrichtung geben wird mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer und dem neuen niedersächsischen Ministerpräsidenten Olaf Lies im Bundeskanzleramt, alles im Rahmen der ersten ordentlichen Ministerpräsidentenkonferenz. Soweit von mir.
Gibt es Fragen zum Kabinett? Herr Mayer?
Ich hatte eine Frage zum Kabinett, aber zu einem anderen Thema, also falls jemand zum Bau...
Das ist noch zu... auch anderes Thema, dann fangen Sie an.
Gut. Herr Mayer, im Kabinett müsste heute auch Thema gewesen sein, die Bestätigung des neuen BND-Chefs. Vielleicht können Sie dazu ein bisschen was sagen, dass Herr Jäger jetzt neuer BND-Chef werden soll. Und Herr Wagner, gibt es dann schon eine Nachfolge, eine nahtlose Anschlussregelung für die Botschaft in Kiew? Danke.
In der Regel würden wir nach dem Kabinett über Personalien jetzt nicht im Einzelfall berichten. Ich kann Ihnen aber bestätigen, dass die Personalie BND Jäger korrekt ist. Alles weitere Kommunikation dazu würde ich dann ein Stück weit in die Zukunft verweisen.
Ja, vielen Dank. Uns erreichen eine ganze Reihe von Rückfragen zu Botschafterbesetzung. Das ist ja auch ganz normal. Ich habe ja hier schon am Montag gesagt, das ist guter Brauch und diplomatische Praxis, und ich spreche unter diplomatischer Kontrolle heute, ist, dass wir die Besetzung von Botschafterposten erst dann kommunizieren, wenn die Agreements bei den zukünftigen Gastregierungen eingeholt sind. Sie können sich aber sicher sein, dass wir Nachbesetzung, der Nachplanung für unsere Botschaft in Kiew, die ja eine sehr wichtige und zentrale Botschaft im Moment ist, das mit Nachdruck angehen natürlich.
Nachfrage? Noch eine Nachfrage. Steht schon fest, wann der Amtsantritt sein wird von Herrn Jäger als BND-Chef?
Dazu liegen mir keine Informationen vor.
Weitere Fragen dazu? Herr Deckers, noch ein anderes Thema oder hat sich das erledigt? Ein anderes Thema zum Kabinett oder ein gänzlich anderes Thema?
Es geht um die Evakuierung aus dem
Da kommen wir ohnehin gleich zu diesem Thema. Das wurde mir von vielen Kolleginnen und Kollegen schon genannt. Ich frage jetzt aber noch mal, gibt es noch Fragen zum Kabinett? Nein, dann haben wir nämlich vorab noch etwas aus dem Auswärtigen Amt und danach auch noch eine Reiseankündigung aus dem Wirtschaftsministerium. Aber zunächst Herr Wagner.
Ja, vielen Dank. Gerade weil sich viele Augen im Moment auf die Lage und die Auseinandersetzung zwischen Israel und Iran richten, lassen Sie mich vorab noch mal ein paar Worte sagen zur humanitären Lage in Gaza. Der Außenminister hat eben bei seiner Pressekonferenz mit dem jordanischen Amtskollegen ja auch noch mal unterstrichen, dass die katastrophale humanitäre Situation in Gaza nicht aus dem Blick geraten darf. Es ist erschütternd, dass in Gaza inzwischen laut Medienberichten über 370 Menschen in nahezu täglichen Vorfällen beim Versuch, Hilfsgüter zu verteilen oder an Hilfsgüter zu gelangen, getötet werden. Diese Vorfälle finden so regelmäßig statt, dass es eine Aufarbeitung durch die IDF benötigt. Den wiederholten Verweisen auf Warnschüsse oder laufende Untersuchungen müssen Handlungen folgen, die sicherstellen, dass sich diese Vorfälle nicht mehr wiederholen. Denn dass die Menschen in Gaza in Lebensgefahr oder Lebensgefahr in Kauf nehmen, um an Nahrung und Medikamente zu kommen, zeigt ja, wie verzweifelt die Lage vor Ort ist. Und um eine geordnete und den humanitären Prinzipien entsprechende Verteilung von Hilfsgütern zu erreichen, müssen endlich ausreichend Hilfsgüter für die Zivilbevölkerung Gaza bereitgestellt werden. Es ist weiterhin so, dass da nach wie vor viel zu wenig reinkommt, und für eine solche Versorgung steht das leistungsfähige, etablierte System der Hilfen der Vereinten Nationen und der internationalen Nichtregierungsorganisationen sowie der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegungen bereit. Dieses System ist verlässlich, erprobt und kann die Hilfslieferungen jederzeit hochfahren.
Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Dann hat das Wirtschaftsministerium das Wort.
Die Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche wird vom 18. bis zum 21. Juni zu ihrem Antrittsbesuch in die USA reisen. Sie wird dort vor allem Gespräche mit Vertretern der US-Regierung führen, aber auch mit Unternehmen und Thinktanks. Im Zentrum der Gespräche werden natürlich die Verhandlungen im Rahmen des laufenden Zollkonflikts mit den USA stehen. Ministerin Reiche wird in enger Abstimmung mit dem Bundeskanzler und der Europäischen Kommission für gute Verhandlungslösungen werben, die den transatlantischen Handel stärken soll. Sie wird in der herausgehobenen Rolle betonen, der freie Handel zwischen den USA und der EU für den Wohlstand beider Wirtschaftsräume bedeutet und so die Gespräche, die sie zuletzt beim G7-Handelsministerrat in Paris aufgenommen hat, fortsetzen.
Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich auch nicht. Dann kommen wir zu Ihren Fragen zu anderen Themen. Am häufigsten genannt vorab wurden mir die Auseinandersetzung zwischen Israel und Iran. Damit fangen wir an. Auf der Liste als Stichworte habe ich ansonsten noch seltene Rohstoffe, TikTok, Corona-Impfung und China. Wir fangen an mit dem Thema Israel-Iran bei Herrn Berding. Sie sind dran, genau. Wenn Sie ans Mikro gehen, hören wir Sie am besten.
Ja, die Frage ist der aktuelle Stand der Rückholaktion von Deutschen aus Israel. Können Sie da vielleicht noch mal den aktuellen Stand wiedergeben?
Das kann ich gern tun. Vielleicht lassen Sie mich einmal zur Lage einordnen sagen. Der Krisenstab der Bundesregierung hat heute Morgen auch noch mal getagt. Sie verfolgen das ja aber auch in den Medien. Die Lage ist weiterhin sehr angespannt und hochvolatil. Die Militäroperationen der Israelis im Iran gehen weiter, genauso auch iranischer Beschuss auf Israel. Insofern ist auch der Luftraum über diesen beiden Ländern weiter geschlossen und es gibt keine Ausreisemöglichkeiten per Flugzeug. Da die Grenzübergänge nach Jordanien geöffnet sind, und jetzt spreche ich natürlich über die Situation in Israel, haben wir für heute, das haben Sie ja wahrscheinlich auch schon den Medien entnommen, einen kommerziellen Sonderflug aus Amman für ausreisewillige Deutsche organisiert. Der wird ungefähr eine Kapazität von knapp unter 200 Plätzen haben. Und auch morgen wird es einen solchen Sonderflug geben. Das ist keine Rückholaktion oder auch keine Evakuierung. Lassen Sie mich einfach bei den Terminen hier klar sein. Es gibt ja weiter kommerzielle Flugmöglichkeiten aus Amman. Der Grenzübergang von Israel nach Jordanien ist offen. Aber diese Ausreisemöglichkeiten der kommerziellen Fluggesellschaften reichen eben nicht aus. Und deshalb organisieren wir diese Sonderflüge. Das werden wir auch sicher in den nächsten Tagen fortsetzen, wenn die Lage es weiter zulässt und der Bedarf da ist. Beim Iran ist es eben auch so, dass der Luftraum geschlossen ist, kommerzielle Ausreisemöglichkeiten auf dem Luftweg nicht zur Verfügung steht. Dort ist es so, dass die Grenzen zu Nachbarstaaten zum Teil geöffnet sind. Von Iran nach Armenien sind sie geöffnet, unseren Informationen nach. Von Iran in die Türkei sind sie geöffnet, unseren Informationen nach. Insofern beraten und informieren wir ausreisewillige Deutsche dort natürlich auch eng über die bestehenden Möglichkeiten. Vielleicht auch noch mal kurz die aktuellen Elefantzahlen. Ich weiß, das interessiert Sie ja auch immer. Da sind wir im Moment in Israel bei einer etwas stabilen Zahl, die knapp über 4.000 liegt, also Eintragungen in das Elefant-System. Wie gesagt, das ist immer nur ein kleiner Indikator, weil wir immer davon ausgehen müssen, dass eine noch weitaus größere Dunkelziffer sich dort nicht einträgt. Und beim Iran sind wir bei über 1.000 Eintragungen bei Elefant.
Herr Fechtner?
Ja, vielen Dank. Fechtner, DTS, Frage zu Flüchtlingen aus dem Iran ans BMI, denn angesichts der israelischen Militärschläge fliehen derzeit viele Menschen aus dem Iran. Ist Deutschland auf eine Flüchtlingswelle vorbereitet?
Also ich glaube, dafür ist es im Moment noch zu früh. Wie der Kollege gerade ausgeführt hat, ist der Luftraum geschlossen. Es ist hinreichend schwierig, überhaupt rauszukommen aus diesen Ländern. Und das wäre jetzt rein spekulativ, sich dazu zu äußern.
Jetzt werden aber auch die Rufe nach einem Abschiebestopp in den Iran lauter. Was sagen Sie dazu?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass der Vollzug des Aufenthaltsrechts und damit auch für Abschiebungen in der Zuständigkeit der Bundesländer liegt. Uns liegen Angaben zur Rückführung in den Iran vor bis Ende April diesen Jahres. Im April selber wurden 3 Personen in den Iran abgeschoben. Jetzt zu Ihrer Frage zum Abschiebungsstopp. Für den Beschluss eines Abschiebungsstopps ist es erforderlich, dass die Länder diesen in der Innenministerkonferenz einvernehmlich beschließen. Und unsere Rolle als BMI ist gesetzlich auf das Erfordernis der Erteilung des Einvernehmens zu einem solchen Abschiebungsstopp beschränkt. Daher müssten Sie sich auch dazu bitte an die Länder wenden.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Herr Thorau?
Eigentlich wollte ich Sie noch mal fragen, Herr Mayer, wie ist das zu werten, wenn der Bundeskanzler im Zusammenhang mit den Aktionen der Israelis davon spricht, dass manche Leute, so habe ich ihn interpretiert, froh seien, dass da die Drecksarbeit verrichtet wird. Ist das ihm in diesem Interview mit dem ZDF so rausgerutscht, weil das ja in der Frage schon beinhaltet war, oder war das eine bewusste Akzentsetzung des Bundeskanzlers? Und was ist damit eigentlich konkret gemeint?
Ja, der Bundeskanzler hat sich ja rund um den G7-Gipfel im Vorfeld, währenddessen und auch sozusagen zum Abschluss immer wieder zur Situation rund um Iran und Israel geäußert und hat seine Position ja auch immer wieder sehr klar deutlich gemacht. Er ist sehr besorgt, insbesondere wegen des iranischen Atomprogramms. Er hat da auch sehr deutlich gemacht, dass die Gefahr, dass der Iran in der Lage ist, Atomwaffen herzustellen, am Ende nicht nur eine Gefahr ist für Israel, sondern mindestens mal auch für die Region, wenn nicht sogar für die gesamte Welt. Und das ist, glaube ich, auch der Geist, in dem die Gespräche rund um die G7 geführt wurden. Der Bundeskanzler hat in Interviews rundherum auch immer wieder deutlich gemacht, zum Beispiel auch, dass Deutschland natürlich auch bereit ist, wenn sich ein Fenster öffnet, auch wieder an diplomatischen Möglichkeiten auszuloten, hier zu einer Lösung zu kommen. Und es war ihm auch sehr, sehr wichtig, und das war ja auch durchaus überraschend, dass es gelungen ist, beim G7-Gipfel auch eine gemeinsame Erklärung aller Staaten zur aktuellen Lage rund um Iran und Israel dann auch abzustimmen. Das war ihm sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, in diesem Kontext sind eigentlich auch alle seine Äußerungen zu verstehen.
Eine Nachfrage, wenn man das so liest, ist dann jedenfalls im Moment die Interpretation richtig, dass der Bundeskanzler eher damit rechnet, dass das jetzt alles militärisch gelöst wird und im Moment nicht so an weitere Verhandlungsmöglichkeiten glaubt.
Ich würde dabei bleiben, so wie ich gerade die Position beschrieben habe. Das iranische Atomprogramm und die Gefahr, dass der Iran Atomwaffen herstellt, ist eine Gefahr am Ende nicht nur für Israel, sondern mindestens für die ganze Region und, wie ich gerade schon sagte, möglicherweise auch für die gesamte Welt. Das ist etwas, was die Staats- und Regierungschefs beim G7-Gipfel sehr umgetrieben hat. Wie man am Ende zu Lösungen kommt, wie gesagt, die Lage ist wahnsinnig dynamisch. Das sehen wir jetzt gerade auch jeden Tag. Entscheidend ist, dass der Iran nicht in die Lage versetzt wird, Atomwaffen herzustellen, Atomwaffen zu besitzen und dann am Ende auch mit Atomwaffen seine Doktrin und seine Politik durchsetzen kann. Das ist das Interesse der Bundesregierung und auch des Bundeskanzlers.
Herr Deckers.
Ja, mir geht's nochmal um die Ausreisen. Da habe ich mehrere Detailfragen. Erstmal, warum kommt die Bundeswehr nicht zum Einsatz? Und in dem Landsleutebrief wird ja den Betroffenen einerseits nahegelegt, diese Möglichkeit zu nutzen. Gleichzeitig wird aber, heißt es ein paar Zeilen später, der Weg nach Amman ist riskant. Wie können Sie das mal beschreiben, sagen, was Sie da jetzt den Betroffenen raten würden angesichts der Lage? Und letzte Frage, Detail zu, wenn 4.000 auf der Liste stehen, haben Sie einen ungefähren Überblick darüber, wie viele von diesen 4.000 raus wollen?
Ja, vielen Dank. Ich gehe jetzt mal auf den zweiten Teil Ihrer Frage ein. Also ich habe ja beschrieben, wie volatil und schwierig die Sicherheitslage ist mit einem gesperrten Luftraum, mit einem anhaltenden, im Übrigen auch nicht sehr gezielten Beschuss der Iraner auf das gesamte Staatsgebiet Israels. Insofern ist der erste Rat an die Betroffenen vor Ort, den Sicherheitshinweisen der israelischen Behörden Folge zu leisten. Und die bringen ja auch immer wieder zum Ausdruck, dass sie im Grunde im Moment vor Überlandfahrten und Menschenansammlungen abraten. Insofern, dadurch, dass auch die deutschen Staatsangehörigen in Israel im Grunde auf das gesamte Staatsgebiet verteilt sind, ist es eine sehr individuelle Situation, in die sich da jeder findet. Und in der Tat ist es so, dass jeder gut beraten ist, seine individuelle Situation auch selbst einzuschätzen. Habe ich Zugriff auf einen Schutzraum? Bin ich dort, wo ich bin, im Moment sicher? Weil das ist die erste Anweisung eigentlich der israelischen Behörden. Nichtsdestotrotz, in der Tat, ist es für bestimmte Fälle sicher ratsam, sich auf dem Landweg zu einer Ausreise zu begeben. Wie gesagt, die Grenzübergänge sind offen. Wir gucken uns natürlich sehr genau an, wie wir die Deutschen bei dieser Ausreise unterstützen können. Stellen uns auch die Frage, macht es Sinn, Konvois zu organisieren oder nicht? Da sind wir zu der klaren Einschätzung gekommen, die aktuelle Sicherheitslage gibt es eigentlich nicht her, weil wir im Grunde ja Menschenansammlungen kreieren würden, größere Ziele kreieren würden und weil die Menschen eben auch so verstreut sind über ganz Israel. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass das zum Teil eine frustrierende und schwierige Situation ist. Unsere Auslandsvertretungen sind weiterhin rund um die Uhr im Einsatz, beraten die Menschen, sind auch ansprechbar. Wir informieren über die von Ihnen erwähnten Landsleutebriefe und in der Tat haben wir ja jetzt mit den Sonderflügen eine Möglichkeit geschaffen, auszureisen. Wir schauen uns natürlich jetzt auch sehr genau an, auf welche Nachfrage diese Sonderflüge stoßen. Wir werden sehen, ob wir den heutigen Flieger, den wir hoffen, voll zu bekommen, wie es dann mit dem Flieger morgen aussieht und werden natürlich uns immer weiter im Krisenstab der Bundesregierung sehr genau anschauen, was wir noch zusätzlich veranlassen können. Zu der Frage der Bundeswehr würde ich an meinen Kollegen vom Verteidigungsministerium abstellen.
Im Grunde wurde ja schon alles gesagt. Wir sind ja in einer Phase, wo Rückkehroptionen bereitgestellt, organisiert werden durch das Auswärtige Amt, die dann nach individueller Risikoeinschätzung angenommen werden oder nicht. Wir sind ja nicht in der Phase, die dann danach kommen würde. Also zum Beispiel die diplomatische Evakuierung, wo dann ein reinfliegendes Szenario passieren würde oder vielleicht dann die Ultima Ratio. Ganz am Ende, und das möchte ich nochmal betonen, auch vor allem, ganz am Ende würde eine militärische Evakuierungsoperation stehen, wie wir sie in der Vergangenheit auch schon hatten. Aber das ist der letzte Punkt, weil dann der Einsatz möglicherweise bewaffneter Kräfte auch zur Debatte steht. Das einfach nur mal auch für das Wording in der Berichterstattung, da muss man aber auch sehr gut unterscheiden, weil das wirklich das letzte Ende der Maßnahmen ist die militärische Evakuierung, kommt ganz am Ende. Vorher gibt es richtigerweise die angebotenen Mittel. Sie haben gehört, der Luftraum ist gesperrt. Das gilt aktuell auch für die Militärluftfahrzeuge. Und deswegen befinden wir uns jetzt in dieser Phase. Nichtsdestotrotz, und wir bieten auf unseren Seiten gute Überblicke über das Thema nationale Krisenvorsorge. Die Bundeswehr hat neben Landes- und Bundesverteidigung den Auftrag der nationalen Krisenvorsorge. Wir sind in ganz engen Austausch mit dem Auswärtigen Amt und ressortübergreifend auch mit dem Krisenmechanismus. Und natürlich beobachten wir die Lage sehr genau und stimmen uns hier ganz genau ab, um Kräfte entsprechend unseres Auftrages bei entsprechender Lageentwicklung und wenn sich Rahmenbedingungen ändern würden, auch entsprechend bereitzuhalten.
Ich hatte einen Aspekt Ihrer Frage, glaube ich, noch nicht beantwortet, Herr Decker, zu der Frage, wie viele von den über 4.000 auf Elefant eingetragen sind Ausreisewillig. Das werden wir feststellen, vor allen Dingen jetzt auch mit diesen Sonderflügen. Es zeigt die Erfahrung in der Tat, dass nicht alle Personen, die sich dort eintragen lassen, und ich möchte an der Stelle nochmal deutlich dazu aufrufen, sich auf Elefant einzutragen. Das ist für uns der wichtigste Weg, mit den deutschen Staatsangehörigen Kontakt aufnehmen zu können, auch Israel verlassen zu wollen. Das hängt eben sehr von der individuellen Lage ab. Und nochmal, wir reden hier über wahrscheinlich Größenordnungen, die noch deutlich über diese 4.000 hinausgehen würden. Insofern ist es eben ganz wichtig, jetzt auf Ausreiseoptionen zu schauen, im Vergleich vielleicht auch zu kleineren EU-Partnern, die das bei sehr viel kleineren Personenanzahlen natürlich anders handhaben können, auf Ausreisewege zu schauen, die eben einer möglichst großen Zahl die Möglichkeit bieten, auszureisen. Wie gesagt, der Grenzübergang in Gallenby zum Beispiel ist geöffnet. Der Landweg nach Jordanien ist möglich. Er ist auch gefährlich. Darauf weisen wir ja auch hin, natürlich. Der Flughafen in Amman ist weiterhin offen. Der Flugraum über Jordanien ist weiterhin offen. Aber die Lage kann sich natürlich sehr schnell ändern.
Nachfrage?
Ist der Landweg nur wegen der militärischen Auseinandersetzung gefährlich oder ist er noch aus anderen Gründen gefährlich? Und an Herrn Müller, die Bundeswehr ist ja in Al-Azraq stationiert. Das ist ja in unmittelbarer Nähe. Bereiten Sie sich da schon auf eine eventuelle militärische Evakuierung vor? Würden die dort stationierten Kräfte ausreichen oder müssen Sie Kräfte nachführen?
Ich würde vielleicht gern einmal in den unter drei wechseln bei dem Thema.
Dann machen wir das. Den Hinweis an alle Kolleginnen und Kollegen bitte. Gehörte durch eine Fragestellung unter 1 zu ziehen. Herr Tufik Nia hat die nächste Frage.
Herr Wagner, es gibt viel Kritik an die deutsche Botschaft in Teheran. Erstens mal das Problem mit Elefant ist, man kann sich nicht registrieren lassen, weil das Internet down ist. Das heißt, wenn Leute sich registrieren wollen, kommen sie gar nicht rein. Das Problem ist, dass die Landesgrenzen jederzeit geschlossen werden können, falls es zu einem Großangriff am Wochenende kommt, also jetzt am Donnerstag und Freitag. Das heißt, die Leute kommen nicht raus. Die Leute haben auch kein Benzin, überhaupt an die türkische Grenze zu kommen. Also nochmal, was für konkrete Maßnahmen haben Sie? Weil viele Deutsche im Iran fühlen sich momentan alleine gelassen von der Botschaft.
Also Herr Tufik Nia, ich weiß, wie schwierig die Lage im Iran ist und das sehen wir auch. Es besteht ja eine Reisewarnung seit Monaten, wenn nicht sogar seit Jahren, für den Iran, mit übrigens Ausreiseaufforderungen für deutsche Staatsangehörige aus dem Iran, auch schon seit längerem. Aber natürlich sehen wir, dass weiterhin deutsche Staatsangehörige sich in Iran aufhalten. Die Botschaft ist handlungsfähig und vor Ort. Das ist auch keine sehr einfache Lage für die Kolleginnen und Kollegen, aber es ist uns natürlich ein großes Anliegen, den verbliebenen deutschen Staatsangehörigen dort mit Rat und Tat beiseite zu stehen. Die Lage ist schwierig, der Luftraum ist geschlossen, es gibt keine kommerziellen Ausreisemöglichkeiten. Insofern ist der auch dort gefährliche Landweg, wie man ja deutlich sagen muss, an die Grenzen im Moment wahrscheinlich die einzige Ausreisemöglichkeit, aber auch dort beobachten wir die Lage sehr genau, beraten uns im Krisenstab der Bundesregierung und prüfen natürlich die Optionen, die uns, man muss es einfach sagen, mit Blick auf den Iran, die einfach begrenzter sind, als sie vielleicht in anderen Teilen der Region sind.
Das heißt, momentan haben Sie gar keine konkrete Evakuierungsmaßnahme, wenn es denn soweit ist. Also momentan sind die Leute auf sich selbst mehr oder weniger.
Naja, wir beraten die deutschen Staatsangehörigen auch darüber, welche Grenzübergänge geöffnet sind, auf welchen Routen man im Moment den Iran verlassen kann. Unsere Botschaften in den Nachbarländern sind natürlich aktiv. Wir stehen mit den Behörden im Austausch und informieren eben auch die deutschen verbliebenen Staatsangehörigen im Iran darüber, welche Möglichkeiten es gibt.
Herr Buttweg hat die nächste Frage.
Ja, geht auch an Herrn Wagner. Herr Wagner, Sie haben ja über die Sonderflüge aus Jordanien berichtet. Plant die Bundesregierung denn Ähnliches für Deutsch-Iraner aus den Nachbarländern des Irans oder ist dazu in Kontakt mit europäischen Nachbarn? Und dann noch die Frage, Sie sagen ja immer wieder, quasi die Elephant-Liste ist für deutsche Staatsbürger. Wie sieht es denn aus mit Menschen, die einen gültigen Aufenthaltstitel für Deutschland haben? Können die sich ebenfalls an die Botschaft wenden?
Also das ist eine sehr berechtigte Frage. Es ist beim Iran so, dass die in den Nachbarländern die Flugverbindungen funktionieren, die Lufträume geöffnet sind, ist eigentlich nach unserer aktuellen Einschätzung genug kommerzielle Möglichkeiten des Ausfluges gibt, wenn man es dann einmal in ein Nachbarland geschafft hat. Das ist ja, wie ich vorhin ja auch hier bemerkt habe, für Jordanien im Moment einfach nicht der Fall. Aus Amman sind die kommerziellen Angebote so begrenzt, dass wir eben jetzt auch diesen Weg gegangen sind, einen Sonderflug zu chartern, den heute durchzuführen, morgen durchzuführen und sicher auch in den nächsten Tagen weiter durchzuführen, wenn die Lage es erlaubt und der Bedarf entsprechend da ist. Insofern schauen wir uns, und das tut eben auch das Krisenreaktionszentrum im Auswärtigen Amt, sehr genau an, wie sind denn die Flugmöglichkeiten aus den jeweiligen Nachbarländern und welche Wege stehen da bereit. Und wie gesagt, unsere Auslandsvertretungen in Nachbarländern sind da sehr engagiert und eben auch handlungsfähig. Wir sind nach dem Gesetz verpflichtet, deutschen Staatsangehörigen konsularisch zu helfen. Das ist ja eben das, was ich hier gerade dargelegt habe und kommen dieser Verpflichtung natürlich nach. Das ist jetzt unser Primäraugenmerk, einfach weil er sich aus der gesetzlichen Verpflichtung ergibt. Eine solche gibt es für Menschen mit einem Aufenthaltstitel, also sprich, die einen Visa haben für Deutschland, nicht. Aber natürlich sind denen auch die Informationen zugänglich, die wir ja öffentlich auf unseren Webseiten, auf unseren Social-Media-Kanälen transportieren.
Die nächste Frage, Herr Alipur.
Ich glaube, das geht ans Auswärtige Amt. Es wird in Brüssel derzeit ja überprüft, ob Israels Regierung das EU-Assoziierungsabkommen verletzt hat. Und da könnten wohl nächste Woche auch schon Ergebnisse vorliegen. Sie haben ja Ihre Haltung dazu schon mehrfach klargemacht. Mich würde aber interessieren, ob Deutschland aber in jedem Fall den Handlungsempfehlungen der Überprüfung folgen würde. Das heißt, wenn ein Bruch vorliegt und empfohlen wird, das Abkommen auszusetzen, würden Sie dann auch zustimmen in Brüssel?
Ja, Lipode, Sie haben ja betont, Sie kennen die Haltung der Bundesregierung dazu. Insofern habe ich dem nichts hinzuzufügen. Zu hypothetischen Fragen kann ich mich ja hier auch nicht einlassen. Ich nehme aber Ihre Frage nochmal zum Anlass, weil auch Kolleginnen von Ihnen ja danach gefragt haben. Wir stimmen uns natürlich im Moment sehr eng mit unseren EU-Partnern ab zur Lage in der Region. Und es gab ja gestern auch einen Außenrat, an dem Außenminister Wadefuhl virtuell teilgenommen hat. Und insofern ist die Abstimmung da sehr eng. Aber zu dem spezifisch von Ihnen aufgeworfenen Sachverhalt habe ich hier keine neue Position dazu bieten.
Aber das ist jetzt kein kategorisches Ja, wir würden auf jeden Fall dem EU-Bericht folgen.
Das ist eine hypothetische Frage, weil wir müssten ja dann erstmal die EU-Beschlussfassung kennen.
Okay, danke.
Herr Mayer.
Herr Wagner, Sie hatten das vorhin schon kurz angerissen. Es geht nochmal um den Sonderflug aus Amman heute. Sie sprachen von einer Kapazität knapp unter 200. Haben Sie Informationen dazu, wie viele tatsächlich an Bord sein könnten heute? Und zum Zweiten, gibt es Überlegungen oder Vorbereitungen, auch Botschaftspersonal zu reduzieren, entweder in Israel oder im Iran oder in beiden Ländern?
Also zu dem ersten Aspekt Ihrer Frage, wir hoffen natürlich, dass dieser Flieger voll sein wird. Entsprechend sind die Reservierungen getätigt und sehen Sie es mir nach, dass wir dazu dann erst danach werden kommunizieren können, wenn dieser Flieger im Laufe des Tages abgehoben ist. Zur Frage der Botschaften, die Sicherheit unserer Auslandsvertretung hat für uns natürlich allerhöchste Priorität und auch die Handlungsfähigkeit. In der Tat ist die Situation im Moment ja so in der Region, dass die Anwesenheit von Familienangehörigen sicher nicht geboten ist. Sehen Sie es mir aber nach, dass ich aus Sicherheitsgründen hier jetzt nicht in Details einsteige.
Ich habe jetzt noch Herrn Jessen zu dem Thema auf der Liste, Herr Rusch auch zu dem Thema und dann würde ich das Thema gerne wechseln. Herr Jessen.
Herr Mayer, ich möchte noch mal zum Begriff der Drecksarbeit fragen. Das hat ja zwei Bedeutungen. Zum einen wird damit faktisch der angegriffene Staat Iran als Dreck bezeichnet. Warum? Und und Drecksarbeit für uns alle bedeutet, Israel tut das, was eigentlich wir alle, auch Deutschland, eigentlich tun müssten. Warum ist es aus Sicht des Bundeskanzlers richtig und im deutschen Interesse, wenn jetzt Iran von Israel militärisch angegriffen wird?
Ja, ich würde wirklich nochmal auf die Position des Bundeskanzlers insgesamt verweisen, weil das ist ja am Ende wichtig. Er hat da immer wieder auch darauf hingewiesen, dass Israel auch das Recht hat, sich selbst zu verteidigen. Auch das war Teil der Erklärung bei der G7. Und er hat immer wieder darauf hingewiesen, auf die Gefahr, die von der Möglichkeit ausgeht, dass der Iran in den Besitz von Atomwaffen kommt. Und ich glaube, das ist das Entscheidende für ihn. Und das hat er immer wieder deutlich gemacht. Nochmal, der Bundeskanzler hat seine Haltung zum Konflikt sehr deutlich gemacht, hat aber auch immer wieder sehr klar gemacht, dass Deutschland gerade im Kontext der E3 jederzeit bereit ist, auch an diplomatischen Initiativen zur Beilegung dieser Krise weiter mitzuwirken. Aber nochmal, die Gefahr, die vom iranischen Atomprogramm ausgeht und auch von der Möglichkeit, dass der Iran in den Besitz einer Atomwaffe kommt, der ist, glaube ich, eindeutig und den hat er immer wieder klar benannt.
Nachfrage. Präventive Kriegsführung, präventive Angriffe sind nach meiner Kenntnis rechtlich nur zulässig, wenn ein Angriff der anderen Seite direkt bevorsteht und nur dadurch verhindert werden kann. Ihnen ist bekannt, dass Netanyahu mit exakt der gleichen Wortwahl und Argumentation 2012, 2015, 2018 behauptet hat, Iran stehe direkt vor dem Bau der Atombombe. Warum ist es oder was begründet aus Sicht des Bundeskanzlers konkret die Gefahr oder die bevorstehende Entwicklung und Einsatz einer iranischen Atombombe?
Ich würde komplett bei dem bleiben, was ich gerade schon mal ausgeführt habe. Ich finde das, und wie gesagt, das mache ja nicht nur ich hier, sondern der Bundeskanzler hat das beim G7-Gipfel nochmal im Vorfeld, während des Gipfels zu verschiedenen Anlässen und auch zum Abschluss des Gipfels ja wirklich sehr, sehr klar gemacht. Und ich glaube, an der Frage, ob vom iranischen Atomprogramm oder an der Möglichkeit, dass Iran im Besitz einer Atomwaffe wäre, bei der Politik, die das iranische Regime in der Vergangenheit gefahren hat, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen drüber.
Es gab jetzt noch mal neue Wortmeldungen. Ich habe jetzt auf der Liste zu dem Thema noch Herrn Rusch, den Kollegen dahinter, Herrn Tufik Nidanier und Frau Amorde. Dann würde ich aber tatsächlich das Thema wechseln. Keine weiteren Fragen mehr zu dem Thema, sonst kommen wir zeitlich nicht durch. Herr Rusch.
Genau, nur kurze Verständnisfrage an Herrn Wagner noch mal. Das ist jetzt ein kommerzieller Sonderflug mit einer Linienmaschine. Ist das richtig? Das heißt, die ausfliegen wollen, müssen den Flug auch bezahlen.
Das ist korrekt. Das ist eine von uns gecharterte Maschine. Und dafür fallen eine Gesamtgebühr von 300 Euro pro Person an. Also ich glaube, ein moderater Preis, wenn man überlegt, was die Flüge aus der Region normalerweise kosten. Und in der Tat ist es so, dass das Haushaltsrecht uns verpflichtet, auch diese Kosten umzunehmen.
Dann der Kollege dahinter.
Ja, danke. Sebastian Schuckler von CNN. Ich habe eine Frage, nur kann ich sie auf Englisch stellen, sie natürlich auf Deutsch antworten.
Ja. Wir haben eigentlich Deutsch als Sprache in der Bundespressekonferenz. Ja, ja. Die Regel ist aber sehr alt und ich glaube, Herr Wagner, ich vermute, es richtet sich an Herrn Wagner, versteht die Frage. Insofern können wir das gerne so handhaben.
Herr Wagner, Herr Mayer, the discussion in Washington today is about potential US attack on Iran. Would Germany and the Chancellor support an attack launched by Donald Trump?
Ich glaube, auch das ist ja eine sehr hypothetische Frage. Der Bundeskanzler hat sich dazu auch im Rahmen der G7 ja bereits geäußert. Darüber hinaus habe ich momentan da nichts hinzuzufügen.
Herr Tufik Nia.
Herr Mayer bzw. Herr Wagner, der US-Präsident hat in Iran zur Kapitulation aufgefordert. Das gesamte Atombombenprogramm soll mehr oder weniger vermottet werden. Jetzt hat gerade Irans Revolutionsführer gesagt, dass es keine Kapitulation gibt. Was ist die deutsche Position dazu?
Ich habe den letzten Teil der Frage nicht verstanden. Können Sie den
letzten Teil? Der iranische Revolutionsführer hat gerade eine Kapitulation abgelehnt. Das heißt, was ist die deutsche Position dazu?
Genau, also grundsätzlich würde ich jetzt die Äußerung des US-Präsidenten hier nicht kommentieren. Man war sich ja im Kreis der G7 nochmal einig und hat das ja auch in der gemeinsamen Erklärung festgehalten. Und auf diese Position beziehen wir uns auch, wenn wir die deutsche Position klar machen. Ich kann die gerne auch nochmal sagen. Ja, Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Es ist auch deutlich geworden, dass die Zivilbevölkerung geschützt werden muss. Und die G7 haben klar gemacht, dass der Iran niemals eine Atomwaffe besitzen darf. Und auch alle Seiten haben immer wieder darauf hingewiesen, dass es vermieden werden muss, dass eine regionale Eskalation vermieden werden muss. Das ist das, worauf man sich in G7 geeinigt hat. Und zu der Position würde ich mich hier auch verhalten.
Aber was ist Ihre Position zum irakischen Atomprogramm? Sie müssen doch jetzt Urananreicherung, darf es das haben, darf es nicht haben? Das ist doch alles jetzt ein Teil dieser Kriegsstrategie.
Herr Tovigny, die Haltung der Bundesregierung zum iranischen Atomprogramm und eben dem Teil des Programms, der offenbar ja nicht mehr für eine zivile Nutzung vorgesehen hat, ist doch sehr klar. Lassen Sie mich aber vielleicht nochmal unterstreichen, auch in Anschluss an das, was Außenminister Wadephul eben bei seiner Pressekonferenz im Außenministerium nochmal betont hat. Natürlich stehen wir bereit, auch verhandelnd zur Seite zu stehen. Wir sind in enger Abstimmung mit unseren Partnern aus den E3, die ja auch in der Vergangenheit schon mit dem Atomdossier befasst waren, also Frankreich und Großbritannien. Und diese Gespräche laufen und da ist Deutschland natürlich auch bereit, einen Beitrag zu leisten.
Frau am Order.
Ich hätte noch mal eine Frage zur Einschätzung, was das Völkerrecht angeht. Danach ist ja entscheidend, ob tatsächlich die Situation im Iran, was das Atomprogramm angeht, so war, dass ein Angriff unmittelbar hätte bevorstehen können. Jetzt sagen ja die US-amerikanischen Geheimdienste, genau das sei nicht der Fall gewesen. Sie hätten große Zweifel an der Argumentation Israels. Und mich würde interessieren, ob sich dadurch die Position von Herrn Wadephul und Herrn Merz geändert hat, die sich ja sehr klar positiv auf diese Äußerung Israels bezogen haben.
Wir haben uns ja hier auch in der letzten REC-PK da schon ausführlich zugeäußert. Vielleicht kann Herr Wagner das nochmal darlegen.
Also ich schließe nochmal an was Herr Mayer zur Bedrohung durch den Iran und die Bedrohungslage vor allen Dingen eben auch durch das Atomprogramm angeht. Aber Sie haben das Völkerrecht vollkommen richtig wahrgegeben. Es gibt ein Gewaltverbot, davon gibt es eine Ausnahme, das ist der Artikel 51. Und es ist natürlich an dem Staat, der sich darauf beruft, darzulegen, warum es sich auf diesen Artikel beruft. Für uns hier ist es schwierig, da eine völkerrechtliche Einschätzung zu geben, weil wir, und das hat der Außenminister ja auch schon betont, einfach nicht über genug Informationen dazu verfügen, um so eine öffentliche Einordnung vorzunehmen.
Nachfrage, aber gleichzeitig haben sowohl Herr Wadephul als auch Herr Merz das ja eigentlich positiv dazu geäußert, also als wäre es für Sie klar, dass dieser Fakt da ist. Das ist doch ein Widerspruch zu dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, Herr Wagner.
Das ist kein Widerspruch. Ich glaube, da geht es um Nachvollziehbarkeit einer Bedrohungslage, aber um eine völkerrechtliche Einschätzung zu treffen, die im Übrigen ja dann auch Gerichte treffen, bräuchte es schon noch detailliertere Informationen und die kann ich Ihnen hier öffentlich nicht geben. Die liegen mir auch nicht vor.
Dann wechseln wir das Thema. Herr Bernd hat eine Frage zu einem anderen Thema.
Ministerin Prien hat sich ja bereits dafür ausgesprochen, dass man eine Altersgrenze für soziale Medien einführen sollte. Also völlig anderes Thema jetzt. Das klingt erstmal nachvollziehbar, ist aber juristisch vermutlich nicht so trivial, wie es auf den ersten Blick klingt. Also gibt es da Expertise aus dem Justizministerium? Wie bewerten Sie die Machbarkeit eines TikTok-Verbots und anderer Medien für Jugendliche?
Ja, vielen Dank. Bundesjustizministerin Stefanie Hubeck hat sich zu diesem Thema ja auch schon geäußert und sie hat sich dahingehend geäußert, dass im Koalitionsvertrag ja vereinbart ist, eine Expertenkommission einzusetzen, die Auswirkungen der digitalen Medien auf Kinder und Jugendliche untersuchen soll. Und sie hat der Bundesbildungsministerin ihre ausdrückliche Unterstützung für die Einsetzung der Kommission bekundet und hat im Interview letzte Woche auch nochmal darauf hingewiesen, dass aus ihrer Sicht es wichtig wäre, dass sich diese Expertenkommission gerade auch mit den Möglichkeiten einer strengeren gesetzlichen Regulierung befasst, weil Altersgrenzen für soziale Netzwerke aus ihrer Sicht versprechen, sozusagen Jugendlichen ein besseres Schul- und Lebensumfeld zu bieten. Also die Ministerin ist offen für diese Idee und befürwortet die Einsetzung einer Kommission, die die Möglichkeit entsprechender Regelungen prüft.
Aber eigentlich ist es ja, sind wir schnell bei EU-Recht dann. Im Digital Services Act gibt es manches, was geregelt ist, aber eine Altersgrenze ist da ja bisher nicht vorgesehen. Müsste man auf der Ebene den Hebel ansetzen?
Also es gibt ja in ganz Europa im Augenblick eine Debatte darüber und Unterstützung, soweit ich das von hier aus beurteilen kann, für diese Idee auch in anderen europäischen Mitgliedstaaten. Das heißt, das wäre natürlich ein naheliegender Ansatzpunkt, hier auf europäischer Ebene diese Debatte auch zu führen. Aber natürlich, wenn es um den Kinder- und Jugendschutz geht. Dafür ist allerdings das Bundesministerium der Justiz nicht zuständig. Da möchte ich mich jetzt auch nicht sozusagen der Einschätzung der Kolleginnen und Kollegen vorgreifen. Bestehen aber natürlich weiterhin Gesetzgebungskompetenzen auf nationaler Ebene.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Rusch ein neues Thema.
Ja, Erik Rusch, Epoch Times. China-Experten verweisen hinsichtlich aktueller interner Machtkämpfe im kommunistischen Machtapparat auf einen möglichen Machtwechsel in Peking. Sie sehen Xi Jinpings Macht sowohl innerhalb der Partei als auch im Militär als geschwächt an und gehen entweder von einem geordneten Rücktritt oder einem eskalierenden Machtkampf aus. Jetzt meine Frage, wie bewertet die Bundesregierung die politische Lage in Peking? Und inwieweit bereitet sich die Bundesregierung auf mögliche politische Instabilitäten in China vor, die ja auch massive Folgen für die deutsche Wirtschaft haben könnten?
Ich kenne diese Berichte nicht und kann sie deshalb hier auch nicht kommentieren. Es gibt eine Regierung in Peking, die ist unser Ansprechpartner und mit der sind wir in Kontakt zu vielen wichtigen Themen. Insofern kann ich das hier nicht einordnen, weil ich auch diese Berichte nicht kenne, auf die sich beziehen.
Also Nachfrage, Sie sehen keine Hinweise, dass da Veränderungen anstehen?
Nein.
Ich schließe mich dem übrigens ausdrücklich an, nur fürs Protokoll.
Weitere Fragen sehe ich dazu nicht. Dann kommt von Herrn Polanski ein neues Thema.
Ja, es geht um den G7-Gipfel nochmal. Es richtet sich an das Wirtschaftsministerium, bitte. Ein Thema war da ja auch, waren da die kritischen Mineralien. Da hat man sich auf einen Aktionsplan verständigt zwischen den G7-Ländern. Da wird die Frage zum einen, was ist das gemeinsame Ziel und zum anderen, was will die Bundesregierung jetzt in den nächsten Jahren tun, um die Versorgung mit kritischen Mineralien, kritischen Rohstoffen sicherzustellen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Vielleicht eine Anmerkung vorweg. Ganz allgemein zu Rohstoffen. Rohstofflieferketten bedeuten Wirtschaftssicherheit und seltene Erden wie Lithium, Kobalt oder eben andere kritische Erden, kritische Rohstoffe, sind für unsere Industrie nicht nur systemrelevant, sind da auch sehr, sehr wichtig. Aus diesem Grund genau ist es einmal mehr zu begrüßen, dass das Thema jetzt auch im Rahmen der G7 angesprochen war und es auch einen gemeinsamen Aktionsplan gibt, auf den man sich geeinigt hat. Wir schauen uns diesen jetzt genau an. Grundsätzlich ist wohl das Ziel des G7-Aktionsplans, dass man genau eine gemeinsame Strategie entwickelt und gemeinsame Positionen, um hier die Abhängigkeiten bei Rohstoffen zu reduzieren. Dafür sind beispielsweise Maßnahmen wie die Mobilisierung von Kapital angesprochen worden und auch Investitionen in Partnerschaften sowie das Thema Zusammenarbeit im Bereich von Innovationen. Unser Ziel ist es, dass wir die Abhängigkeiten bei kritischen Rohstoffen deutlich verringern. Grundsätzlich liegt dabei ein Schwerpunkt auf der Verbesserung der industriellen Rahmenbedingungen. Das heißt, dass dabei das Ziel ist, industrielle Wertschöpfungsstufen, zum Beispiel im Bereich der Veredelung, die bislang überwiegend im Ausland stattfinden, wieder im europäischen Wirtschaftsraum anzusiedeln und darüber eben diese Rohstofflieferketten auch wieder zu diversifizieren. Die Bundesregierung hat dafür bereits schon ein Maßnahmenpaket initiiert, was aber auch ausgebaut wird. Und zwar zum einen kann ich hier einmal auf den Rohstofffonds verweisen, der ja auch in dieser Legislatur noch aufgestockt werden soll. Dann gibt es die ungebundenen Finanzkreditgarantien für Rohstoffprojekte sowie verschiedene Förderungen zum Thema Kreislaufwirtschaft. Genau. Das sind die Maßnahmen, die wir zur Diversifizierung der Rohstofflieferketten vorantreiben. Zudem hat die Bundesregierung auch verschiedene bilaterale Rohstoffpartnerschaften und Kooperationen mit einer Reihe von rohstoffreichen Ländern, wie zum Beispiel Kanada, Australien, Chile, Peru und Brasilien.
Also nur mal zum Verständnis nachgefragt, also es gibt schon auch einen zukünftigen zusätzlichen Handlungsbedarf aus Sicht der Bundesregierung, oder wie davon zu verstehen?
Ja, definitiv. Wir nehmen die Risiken auch durch die chinesischen Exportkontrollen für kritische Rohstoffe sehr ernst und betrachten die Situation mit Sorge und sehen auch die Notwendigkeit, diese Abhängigkeiten deutlich zu verringern.
Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze.
Hier ist Thilo. Ich stelle dir die Fragen.
Hier ist Hans. Ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
Gar nicht so heimlich. Kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
Nämlich per PayPal oder Überweisung.
Weiter geht's.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Mayer mit einem neuen Thema.
Ja, es ist eine Frage an das Gesundheitsministerium. Frau Nübel, und zwar geht es nochmal um das Thema Maskenbeschaffung. Ich würde gerne nach dem Zeitplan fragen. Da ist ja angekündigt, dass Sie einen Bericht vorlegen wollen, in den auch Erkenntnisse aus dem Sudhof-Bericht einfließen wollen. Nun ist die Ministerin ja in der kommenden Woche, am Mittwoch im Haushaltsausschuss. Ist denn geplant, dass der Bericht vorher vorgelegt oder zum Ausschuss mitgebracht wird?
Herr Mayer, vielen Dank. Ich kann dazu eigentlich nur wiederholen, was mein Kollege am Montag schon gesagt hat. Sie haben es ja schon gesagt, die Ministerin ist zur nächsten Sitzung des Haushaltsausschusses eingeladen. Der Einladung wird sie selbstverständlich auch nachkommen. Und genau die Erkenntnisse von Frau Dr. Sutos Untersuchung, die fließen eben in einen Bericht an den Haushaltsausschuss ein, der dem Haushaltsausschuss überbracht wird.
Wäre das ja eine Gelegenheit, wenn man im Haushaltsausschuss ist, diesen Bericht dann mitzubringen? Oder erfordert das noch größere Arbeiten, dass es jetzt so schnell nicht geht?
Ich bleibe da bei dem, was ich gerade gesagt habe.
Dann hatte Herr Rusch noch eine Frage, da geht es auch um Corona.
Genau, die richtet sich auch ans BMG. Da geht es jetzt aber um die Corona-Impfung. Warum gibt es mehr als 4 Jahre nach der ersten Covid-Impfung mit dem neuartigen mRNA-Gentherapeutikum noch immer keine abschließende Sicherheitsanalyse des Paul-Ehrlich-Instituts zu den Impfeffekten auf Grundlage der Behandlungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigung?
Also grundsätzlich haben wir uns ja zum Thema Sicherheit der Impfstoffe hier und auch an anderer Stelle schon häufig geäußert. Ich müsste ehrlich gesagt nochmal intern nachfragen. Ich kann Ihre Frage gerade nicht ganz nachvollziehen. Da muss ich mich nochmal kundig machen.
Reichen Sie was nach?
Wenn es da was gibt, dann mache ich das.
Dazu sehe ich keine weiteren Fragen und ich habe auch, wenn ich niemanden übersehen habe, keine weiteren Fragen auf der Liste. Dann sind wir am Ende der heutigen Pressekonferenz angekommen. Danke fürs Kommen und noch einen guten weiteren Tag.
Vielen Dank.